Ja, grüß Gott zusammen. Oliotia, wie man in Uganda sagt, wo ich mein Büro habe. Und herzlichen Dank, Herr Professor Seibel, für die Einführung. Sie hat mich ja gefragt, ob ich hier im Rahmen der Vortragsreihe über meine Arbeit als Afrika-Korrespondent berichten könnte, insbesondere über meine Beobachtungen und Erfahrungen in afrikanischen Bürgerkriegs- und Krisengebieten, an denen es ja leider nicht mangelt. Ich werde also versuchen, Ihnen im Folgenden einige meiner Eindrücke zu schildern, die ich bei meinen Reisen gesammelt habe und danach vielleicht auch einige Schlüsse daraus ziehen. Ich hoffe, wir haben nachher auch noch Gelegenheit zur Diskussion. Vielleicht gibt es einige Fragen. Sie können mich auch gern...
Dramatisch unterbrechen. Ich wollte Ihnen nur das Mikrofon nehmen, denn da brauchen Sie es nicht in der Hand zu
haben. Ja, das ist okay. Kleines Kränzchen.
Ja, leider noch kein Orden, aber...
Ich hoffe, es ist kein südafrikanisches Necklace. Okay, ja. Ja, ich dachte, dass es vielleicht sinnvoll ist, auf mehrere Krisengebiete einzugehen in Afrika, die ich bereist habe, damit Sie einen Eindruck oder einen Einblick gewinnen in die Komplexität und Vielfalt dieser Gebiete. Und werde dann mit Ihnen eine kleine Reise unternehmen in ein Beispiel aus Westafrika nach Liberia, das ja nach langen Jahren des Krieges und des Chaos nun wieder in ein etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen ist und, wie Sie wahrscheinlich wissen, von der einzigen weiblichen Staatschefin auf dirm Kontinent, Ellen Johnson Sirleaf, geführt wird. Darüber hinaus wollte ich Ihnen noch einige andere Regionen nahebringen, soweit ich das kann. Zum einen den Ostkongo, wo wir ja derzeit noch mit der MONUC, die größte UN-Mission auf dem Kontinent, haben. Darfur wird einmal größer, wenn es denn so kommt. Der Krieg in Darfur ist natürlich auch ein Thema, über das wir reden können im Westen des Sudan. Ich wollte Ihnen ein wenig erzählen über den Krieg des Rebellen und selbsternannten Zauberers Joseph Kony, der lange im Norden von Uganda gewütet hat und nun einer der Hauptgesuchten des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag ist. Darüber hinaus vielleicht ein wenig über Mogadischu in Somalia und vielleicht zum Abschluss noch ein wenig über Simbabwe, das Reich von Robert Mugabe, das sich ja gerade jetzt, wenige Tage vor der Stichwahl, in einer äußerst kritischen Phase befindet. Simbabwe ist vielleicht kein klassisches Bürgerkriegsgebiet, aber es macht vermutlich Sinn, es hier in diese Themen mit einzubeziehen, weil der Staatsterror des Regimes inzwischen doch systematische kriegsähnliche Züge angenommen hat. Da ich nicht weiß, was Sie über die Süddeutsche Zeitung wissen, dachte ich, wäre es ganz sinnvoll, wenn ich Ihnen einen kurzen Überblick gebe über unser Korrespondentennetz in der Welt, was wir Korrespondenten machen und was wir nicht machen, was wir machen können, was wir nicht können, damit Sie dann auch ein bisschen besser einordnen können, was ich Ihnen später über diese Krisengebiete erzähle. Ich lebe ja vom Schreiben und nicht vom Reden, das ist also eine eher ungewohnte Übung für mich. Wenn Sie also irgendwann mal eingeschlafen sein sollten, dann geben Sie mir bitte ein Zeichen oder vielleicht noch vorher. Die Süddeutsche Zeitung ist die größte deutsche überregionale Tageszeitung, die im Abonnement erhältlich ist. Wir haben jetzt zuletzt nach den jüngsten Zahlen, glaube ich, eine verkaufte Auflage von knapp 450.000 Exemplaren, was uns auch freut. Wir haben in der Außenpolitik gut 40 Leute auf den Globus verteilt. Die meisten sind feste Korrespondenten, so wie ich. Einige sind sogenannte Pauschalisten, die etwas andere Verträge haben. Also ein relativ großer Kreis. Die meisten davon sitzen natürlich, wie könnte man es anders erwarten, in den Hauptstädten Europas. Brüssel ist das größte Büro mit 3 Mann. Dann haben wir natürlich Leute in Moskau und in Washington. 2 Mann in Nahost, in Asien haben wir Tokio, Peking und Singapur besetzt. In Lateinamerika sitzt der Korrespondent in Buenos Aires und ein Mitarbeiter in Rio. Und in Afrika haben wir eben einen Mann, der in Kampala sitzt, und das bin ich. Sie sehen an der Verteilung schon, wo die Schwerpunkte liegen. Das führt dazu, dass Sie als Korrespondent in Afrika eigentlich ständig am Reisen sind, weil Sie eben in Ihrem Berichtsgebiet ja doch deutlich mehr als 40 Länder finden. Also ich habe im Grunde alles, was Sub-Sahara ist, zu beobachten. Und daraus können Sie sich wahrscheinlich schon ein kleines Bild machen, was das für die Berichterstattung heißt. Sie haben natürlich auch in der Redaktion Leute, die sich mit Afrika beschäftigen. Ich war selber als Afrika-Redakteur in München 6 Jahre lang beschäftigt, bevor ich dann 2006 nach Kampala gewechselt bin. Auch da können Sie reisen und berichten. Darüber hinaus haben Sie natürlich als große Zeitung einen sehr großen Pool an Agenturen, Newswires zur Verfügung. Das sind Leute, die aus den Regionen, jeweils aus den Hauptstädten meistens auch berichten, und das beziehen wir als Zeitung natürlich auch ein, weil es eben gar nicht möglich ist, mit der Korrespondentenstruktur diesen Kontinent abzudecken in dem Sinn, also chronistisch auch abzudecken. Die Aufgabe des Korrespondenten ist es meiner Ansicht nach, und ich denke auch der Ansicht nach unserer Redaktion, dass sie eben die großen Themen auf dem Kontinent herausschälen müssen, die sich entwickeln. Wenn wir die Krisenberichterstattung anschauen, die ja einen wesentlichen Teil meiner Arbeit ausmacht, dann kommen sie eben immer wieder auf die üblichen Verdächtigen zu sprechen, Somalia, Sudan, Kongo und noch einige andere, die wir dann eben besonders häufig unter die Lupe nehmen. Ein Korrespondent für einen Kontinent, viele können das immer gar nicht glauben. Man kann es natürlich auch rumdrehen und sagen, es ist gut, dass wir wenigstens einen Mann noch vor Ort haben. Feste Korrespondenten leisten sich eigentlich nur noch wenige deutsche Tageszeitungen, auch europäische Zeitungen nur noch wenig. Wir haben also die FAZ mit einem Mann in Johannesburg, der Spiegel mit einem Mann in Nairobi, die SZ, wie gesagt, in Kampala, Uganda. Die Welt leistet sich keinen eigenen Korrespondenten mehr auf dem Kontinent. Und natürlich sind diese Büros auch teuer. Also man muss sich das vielleicht auch mal vor Augen führen, was das heißt, so ein Büro zu betreiben. Bin ständig unterwegs, Krisengebiete, wenn man die Sicherheit organisieren will, das kostet alles viel Geld. Und wie Sie auch wissen, sind die Zeitungen in den vergangenen Jahren durch eine recht schwierige Phase gegangen mit den Problemen bei den Anzeigen, Einkommenseinbrüche. Also es wurde eher Personal abgebaut, und das führte auch dazu, dass die FAZ und die Süddeutsche ihre Kräfte in Südafrika, die wir mal hatten, sozusagen als zweiten Mann abgebaut haben. Ja, was tun Sie in dieser Situation? Sie müssen eben versuchen, Schwerpunkte zu setzen. Sie können nicht alles chronistisch abdecken, wie ich sagte. Sie picken sich also Themen heraus, von denen Sie überzeugt sind, dass sie für die Entwicklung des Kontinents oder einer Region oder eines Landes besonders relevant sind. Mir geht es dabei, wenn es um Krisen geht, vor allem darum, das Wesen dieser Konflikte ein wenig zu beleuchten und herauszuarbeiten und natürlich auch ein wenig die Rolle der Ökonomie zu beleuchten, die gerade in afrikanischen Bürgerkriegen eine sehr große Rolle spielt, wenn man den Kongo ansieht mit seinen reichen Bodenschätzen. Darüber hinaus geht es natürlich auch um die Rolle der internationalen Gemeinschaft, der Westen, zu dem wir ja auch gehören, der Vereinten Nationen, die großen Mächte. Und natürlich stößt man dann auch immer wieder auf die Frage, die auch dieser Vortragsreihe zugrunde liegt: Warum interveniert die Welt eigentlich in bestimmten Regionen? Wann interveniert sie? Wann wird sie aktiv und wann duckt sie sich eher weg? Und was sind eigentlich die Ziele dieser Eingriffe? Wie weit klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander? Dazu komme ich dann etwas später noch. Als Korrespondent sind Sie eigentlich die meiste Zeit als Einzelkämpfer unterwegs, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Zum einen sind Sie recht schnell. Sie haben keinen eigenen bürokratischen Apparat, der Sie blockiert oder bremst. Sie können sehr flexibel reagieren. Und das ist vielleicht das Wichtigste, Sie fallen nicht besonders auf. zumindest weit weniger als zum Beispiel ein Fernsehteam, das ja viel Technik und Logistik braucht und das, wenn es dreht, eben immer sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und damit die Situation, die sie drehen, schon unmittelbar verändert. Das ist, glaube ich, ein besonderes Problem der Fernsehberichterstattung, was hier eigentlich nicht das Thema ist, aber vielleicht kann man darüber auch nochmal reden, was eigentlich die Zeitungsberichterstattung vom Fernsehen unterscheidet. Also das sind die Vorteile. Sie können den Ball immer schön flach halten, was ganz wichtig ist in Afrika. Zu den Nachteilen zählt natürlich, dass Sie alleine sind. Sie sind sehr exponiert. Sie haben wenig Schutz in diesen Regionen. Sie müssen ihre Logistik oft über andere Akteure abwickeln, was mühsam und unsicher ist. So kann die SZ im Kongo sicher kein eigenes Flugzeug chartern, wenn sie irgendwo hin wollen, sondern sie werden im gegebenen Fall dann, wenn es verfügbar ist, eben die UN nutzen. Mit kongolesischen Fluggesellschaften sollten sie lieber nicht fliegen, denn die haben meistens die Tendenz, angesichts mangelnder Wartung abzustürzen. Das Gleiche gilt leider auch für Nigeria. Da sieht es auf den Straßen leider auch nicht anders aus. Da gibt es Gebiete, wenn Sie nach Plateau fahren, da liegt wirklich ein Schrottauto nach dem anderen und ein Lastwagen-Skelett nach dem anderen am Straßenrand. In Nigeria haben Sie allerdings den Vorteil, dass es dort sogenannte Wellwischer gibt. Ich weiß nicht, ob Sie von denen schon mal gehört haben. Das sind so eine Art Lebewohlwünscher am Straßenrand, meistens würdige alte Männer, die Sie segnen für ein paar kleine Münzen. Und ja, dann sind Sie wieder sicher auf den Straßen. Sie sehen schon, Transport ist eine recht komplizierte und gefährliche Geschichte, die unsere Arbeit wahrscheinlich mehr beschränkt, als man das sich so normalerweise vor Augen führt. Warum ich das erzähle? Ich wollte Ihnen einfach ein bisschen einen Eindruck vermitteln, was es eigentlich heißt, überhaupt zu recherchieren in Afrika. Es gibt einfach banale Dinge, die uns begrenzen und bremsen, von denen Sie hier eigentlich nie etwas zu spüren bekommen, wenn Sie in Europa reisen. Das ist auch manchmal das Problem, das wir haben als Korrespondent in Afrika, wenn wir mit unserer Redaktion reden und sagen, die haben die eine Idee und sagen, fahr doch mal hin, ja, mach das doch mal. Und dann sage ich, ja, wie soll ich da hinkommen? Es gibt keine Straße oder kein Schiff oder kein Flugzeug. Und das ist natürlich in so einer schnelllebigen Medienwelt, in der in Europa alle glauben, dass alles in kürzester Zeit machbar ist, ja, schon auch ein gewisses Spannungsfeld. Gott sei Dank habe ich an verantwortlicher Stelle auch Leute sitzen auf der Seite 3 und in der Außenpolitik, die alle selber mal Korrespondent waren, auch in Krisengebieten, und die wissen dann meistens auch ganz gut, was man den Leuten vor Ort zumuten kann und was nicht. Sie sind als Korrespondent in Krisengebieten aber auch sowas wie ein Grenzgänger. Da, wo die Menschen weglaufen oder flüchten, da versuchen wir eben reinzugehen. Sie müssen dafür also gut vernetzt sein vor Ort. Sie brauchen ortskundige Helfer, Übersetzer, Pfadfinder, wenn Sie so wollen. Wir nennen sie Stringer oder Fixer. Und Sie müssen eben auch ständig Informationen über die Sicherheitslage einholen, damit Sie sich selber nicht zu stark gefährden. Wenn Sie die rote Linie überschreiten, können Sie schnell sterben. Es gibt ja leider immer wieder Meldungen von Kollegen, die getötet werden. Meistens sind das aber afrikanische Journalisten und gar nicht die Ausländer, aber davon hören sie dann auch gar nichts. Daraus ergibt sich schon eines der größten Probleme, die sie als Korrespondent in Afrika haben. Schon mal kurz angesprochen, Access, Zugang zum Gebiet. Man kann das vielleicht am besten an einem Beispiel festmachen, wo es besonders krass ist, Somalia. Somalia ist für die UN, für ausländische UN-Mitarbeiter, Diplomaten eigentlich eine, seit langem eine No-Go-Area. Das heißt, diese Institutionen arbeiten mit lokalen Kräften und reisen eigentlich nur in Ausnahmefällen dorthin, wenn es gar nicht anders geht. Für Journalisten ist es vielleicht ganz ähnlich, obwohl wir diese strengen Sicherheitsauflagen der UN nicht haben und deshalb vielleicht manchmal ein bisschen flexibler sein können. Es gibt also immer wieder auch Zeitfenster, wo Sie es wagen können, nach Mogadischu zu reisen, würde ich mal behaupten. Eines dieser Zeitfenster war zum Beispiel der Einmarsch der äthiopischen Truppen in Mogadischu, Jahreswende 2006-2007. Da hatte Äthiopien gerade die Union der islamischen Gerichte aus der Hauptstadt vertrieben bei ihrem Einmarsch. Die Islamisten sind aus der Stadt geflohen, die zuvor den Süden von Somalia kontrolliert hatten. Und in Mogadischu herrschte dann so einige Tage, vielleicht 2, 3 Wochen, eine Art Schreckstarre, in der alles irgendwie eingefroren schien. Und damals habe ich mich dann auch entschieden, hinzufliegen kurzfristig, um eben auch eigene Erkundungen vorzunehmen. Wie geht das dann? Sie brauchen, wie ich gesagt habe, für so eine Operation Helfer vor Ort, die ihre Sicherheit organisieren. Diese Leute sollten Sie gut auswählen und kennen. Denn es ist tatsächlich so, dass sie für die Zeit der Reise ihr Leben im Grunde in deren Hände legen. Diese Leute holen sie dann vom Flughafen ab, brauchen ein Pickup mit 4 bis 6 bewaffneten Milizionären. Die wollen gut bezahlt sein, damit sie ihnen auch die Treue halten während der Reise. In meinem Fall waren diese Jungs alle nicht älter als 25. Diese Leute haben nie etwas anderes gesehen als Krieg, können ihre Kalaschnikow blind und im Dunkeln auseinanderlegen. Aber das ist natürlich für jemanden, der einen europäischen Hintergrund hat, hier aufgewachsen ist, doch alles etwas angsteinflößend. Sie quartieren sich dann irgendwo in ein Hotel ein oder in ein sicheres Haus. Und wenn Sie Glück haben, können Sie Leute ins Hotel bringen, um sie zu interviewen. Das ist im Grunde die beste und sicherste Möglichkeit. Fahrten durch die Stadt können Sie manchmal unternehmen, wenn Sie sie gut vorbereiten und wenn Sie sich auf Ihre Leute verlassen können. Ich habe dann bei dieser Reise in der Villa Somalia, das ist der Regierungssitz in Mogadischu, auch den Präsidenten treffen können, Abdullahi Yusuf, der sich selber völlig einbunkern musste in seinem Haus. Nach 5 Bodychecks, bei denen man sogar die Streichholzschachteln auseinandergenommen hatte, hat er uns dann empfangen, das waren also ein paar Kollegen und ich. Er wirkte reichlich abwesend und wirkte eigentlich eher wie ein Gefangener im eigenen Land und weniger als ein souveräner Staatschef. Sie wissen ja, dass sich die Übergangsregierung in Mogadischu im Grunde nur halten kann durch die Unterstützung der äthiopischen Besatzungstruppen. Ansonsten gibt es sehr viele Herren in Mogadischu. Und was Sie bei so einer Reise eben aus eigener Anschauung lernen können, ist, dass die Äthiopier, die das Land besetzt halten, doch äußerst verhasst sind in weiten Kreisen der Bevölkerung. Das geht eigentlich durch das ganze Spektrum. Als Ausländer geht es Ihnen da nicht sehr viel anders, wenn Sie aus dem Westen kommen. Das ist eine seltsame Situation, wenn Sie mit Somalis reden. Das sind ja sehr stolze Leute, das ist auch sehr beeindruckend. Manchmal in Afrika haben Sie ja eher so eine gewisse Unterwürfigkeit, die sich im Laufe der langen kolonialen Okkupation ergeben hat. Das haben Sie in Somalia nicht. Also ich mag die Somalis eigentlich sehr gerne, aber sie wissen eigentlich nie so wirklich, was sie von ihnen denken. Und in dieser Situation haben sie eigentlich eine Recherchemethode, die eher problematisch ist, aber nicht zu vermeiden. Man kann das vielleicht so eine Art, als Art Hit-and-Run-Journalismus bezeichnen. Sie fahren irgendwo hin, dann gehen sie rein ins Haus, sie reden mit ihrem Interviewpartner und dann schauen sie eben, dass sie möglichst schnell wieder wegkommen. Sie steigen während der Fahrt nie aus dem Auto. Wenn sie am Haus sind, müssen diese Milizionäre erstmal diesen kurzen Fußweg bis zur Haustür sichern und all solche Dinge. Lange an einem Ort zu verweilen, ist recht gefährlich. Sie sehen also schon, ideales Recherchieren sieht anders aus. Und natürlich ist es besser, wenn Sie diese wenigen Eindrücke, die Sie sammeln können, haben, als gar nichts zu sehen. Aber an Somalia sieht man schon exemplarisch und vielleicht auch in extremer Weise, wie schwer es ist, so einen Konflikt überhaupt einzukreisen und sich irgendwie den Ursachen und dem Wesen dieses Krieges zu nähern, weil sie einfach keinen Zugang haben. Das gilt ja nicht nur für uns Journalisten, das gilt in ähnlicher Weise, obwohl die oft einen größeren Apparat haben, für Diplomaten, UN-Mitarbeiter, Helfer oder Analysten. Also solange Somalia so gefährlich bleibt, wie es ist, wird das Bild immer in gewisser Weise unscharf sein. Und natürlich können Sie jede Menge über Somalia erfahren, auch von außen. Sie können mit Exil-Somaliern reden, Sie können telefonisch intensiv recherchieren, Sie können akademisches Wissen einbeziehen und abfragen, aber meiner Meinung nach ersetzt all dies dann doch nicht die eigene Beobachtung, und das ist eben das Problem. Wenn Sie dann mal nach Mogadischu kommen, dann können Sie natürlich trotzdem wertvolle Erfahrungen sammeln. Sie gewinnen Einblicke in Bereiche, die Ihnen vorher eher verborgen geblieben sind, oder Sie können eben bestimmte Details erarbeiten, die vorher nicht klar waren. Also im Fall dieser Reise war es eben so, dass man dort sehr viel darüber erfahren hat, was vor dem Einmarsch der Äthiopier alles passiert ist. Vor allem gab es in dieser Zeit, als die Union der islamischen Gerichte den Süden Somalias kontrolliert hatte, heftige Kämpfe, weit heftigere Kämpfe, als man bisher wusste, zwischen den Islamisten und bestimmten Warlords, die von den Amerikanern angeheuert wurden. Sie wissen ja, dass das Horn von Afrika eines der Felder ist, in dem die USA den Terrorismus bekämpft. Und die Idee der Amerikaner war eben, dass man über die CIA mit dicken Bündeln von Dollars nach Mogadischu reingeht, bestimmte Warlords, die sich als geeignet erschienen, dafür bezahlt, dass sie nach Al-Qaida-Kämpfern und extremen Islamisten jagt. Diese Strategie ist, glaube ich, man kann das so sagen, im Rückblick betrachtet völlig in die Hose gegangen und war sehr kontraproduktiv, denn bei diesen Kämpfen sind, wie man in Mogadischu erfahren kann, sehr viele Zivilisten gestorben. Das waren eine der heftigsten Kämpfe in Somalia seit Jahren. Und diese Methode der Terrorbekämpfung dürfte eher dazu geführt haben, dass die Islamisten in dieser Zeit erstarkt sind und ihre Macht ausbreiten konnten. Also es wurde genau das Gegenteil dessen erzeugt, was man eigentlich bezweckt hatte. Hinzu kommt, dass die Union der islamischen Gerichte in Somalia eigentlich die einzige Kraft war, der es seit langem gelungen war, eine relative Ruhe im Land herzustellen, eine gewisse Ordnung aufzubauen, durch die Scharia-Gerichtsbarkeit Geschäftsleuten und normalen Bürgern auch wieder einen Alltag zu ermöglichen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in Mogadischu sind, dann wird jeder Gang irgendwie zu einem lebensgefährlichen Abenteuer, wenn Sie über die Straße laufen. Die Leute lernen von den Ziegen, wie man eine Straße überquert. Die Ziegen, die stellen sich an die Ecke, dann schauen sie so um die Ecke, links und rechts, und dann rasen sie rüber. Und so machen das die Leute auch, weil man halt nie weiß, ob es irgendwelche Heckenschützen gibt oder irgendwelche Milizen aus einer anderen Fraktion, die einem jetzt irgendwie ans Leben wollen. Ja. Diese Islamisten sind ja durch den äthiopischen Einmarsch vertrieben worden, sind jetzt dabei, eine Rebellion, die sicher auf lange Zeit angelegt ist, aufzubauen. Und dieser Einmarsch der Äthioper hat ja auch die Unterstützung der USA gefunden. Vermutlich haben die USA, einfach nachdem sie gemerkt haben, dass diese Warlord-Strategie nicht funktioniert hat, eben auf einen Stellvertreter gesetzt, die Äthiopier, die mit Somalia ihre eigenen Probleme haben, was auch mit Terror zu tun hat, aber auch mit einer langen, komplizierten Geschichte. Das heißt, Äthiopien kann auf die USA zählen. Der Einmarsch ist im Grunde von den Amerikanern, soweit man das absehen kann, wenn nicht aktiv gefördert, so zumindest doch im Stillen geduldet worden. Wenn man jetzt mal auf die Rolle der Weltgemeinschaft zu sprechen kommt, so gehört Somalia sicher zu den Ländern, wo wir eigentlich nur von einer völligen Ohnmacht sprechen können. Das hat natürlich auch mit gewissen schlechten Erfahrungen zu tun, auf beiden Seiten. Die Intervention der UN und der Amerikaner Anfang der 90er Jahre ist ja kläglich gescheitert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Mission und an die Bilder, als diese GIs da fernsehtechnisch schön installiert am Strand gelandet sind. Die Mission hieß Restore Hope, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kamen doch irgendwann große Probleme und man hat dann auch irgendwann die toten GIs gesehen, die von einem Mob durch Mogadischu geschleift wurden. Diese Negativerfahrung hat, soweit ich das sehen kann, ich bin kein Amerika-Spezialist, aber ich glaube, nach allem, was man darüber lesen kann, ist das so einen sehr nachhaltigen Eindruck bei den Amerikanern hinterlassen. und sicher auch einige spätere Aktionen oder Nicht-Aktionen auf dem Kontinent mit beeinflusst. Über diesen Einsatz der Amerikaner gab es später ja dann auch einen recht bekannten Kriegsfilm Black Hawk Down, der auf seine Weise noch einmal offenbarte, wie wenig Gespür Amerika offenbar für diese Region hat. Als Schauspieler für diesen Film wurden zum Teil Westafrikaner eingekauft, keine Somalis. Das ist ungefähr so, wie wenn sie einen Wikingerfilm mit Sizilianern drehen wollten. Wie auch immer, seit dem Desaster der Amerikaner in Somalia hat sich dort eigentlich nichts wirklich zum Guten gewendet. Und jetzt scheint die Botschaft des Westens an die Afrikaner ja eher zu lauten, seid nicht feige Leute, geht ihr mal da rein. Vorneweg sind vor einiger Zeit die Uganda nach Somalia gegangen, als Vorhut einer Friedensmission der EU. Doch diese Truppe ist viel zu klein und wird auch von den anderen afrikanischen Staaten weitgehend im Stich gelassen. Die Uganda müssen vermutlich, soweit man das absehen kann, vor allem um ihren eigenen Schutz kämpfen, von Peacekeeping keine Spur. Warum die Uganda? Das hat wohl mit einem besonderen Verhältnis zwischen George Bush und Yoweri Museveni zu tun. Uganda hat sich in den letzten Jahren zu einem recht wichtigen Stützpunkt in Afrika entwickelt. Das können Sie schon daran sehen, wenn Sie in Kampala mal an der amerikanischen Botschaft vorbeifahren, die wirklich ein eindrucksvolles Gebäude ist. Man fragt sich immer, was all diese Menschen dort eigentlich tun. Wie auch immer, George Bush hat wahrscheinlich Museveni überredet, das für ihn zu machen. Was Museveni dafür von den Amerikanern bekommt, darüber kann man nur spekulieren. Es ist recht schwer und nicht klar im Moment. Aber in Kampala ist es durchaus so, dass die anfängliche Zuversicht dieser Mission oder dieses Einsatzes längst der völligen Ernüchterung gewichen ist. Ich erinnere mich noch, als die ugandische Armee stationiert wurde, da kamen die Leute dann und sagten, ja, wir können euch Journalisten da auch mal mitnehmen, dann schaut euch das mal an, wie das läuft. Und davon ist jetzt keine Rede mehr, dieses Angebot ist längst zurückgezogen, woraus man schließen kann, dass wahrscheinlich für die Sicherheit der Besucher nicht gesorgt werden kann. Wie es nun weiter geht, ist ja schwer abzusehen. Eine UN-Truppe ist, glaube ich, nicht in Sicht. Somalia bleibt eine No-Go-Area mit katastrophalen Folgen für die Zivilisten. Mehr als 1 Million Flüchtlinge müssen sich ohne Schutz durchschlagen. Fast jeden Tag sterben Dutzende Menschen in Mogadischu und im ganzen Land. Zwar hat es ja jetzt wieder Anstrengungen gegeben, Friedensgespräche anzuleiern. Es gibt einen Friedenspakt mit einigen Gruppen und den Plan, dass die Äthiopier innerhalb von 4 Monaten abziehen sollen. Aber viele der Kriegsakteure in Mogadischu sind in diese Gespräche gar nicht einbezogen. Sie haben ihre Teilnahme verweigert. Und solange das so ist, glaube ich, wird es keine Lösung geben. Es geht also nicht viel voran in Somalia und das Leid wird immer größer. Während die Somalis also äußeren Interventionen äußerst skeptisch, wenn nicht feindlich gegenüberstehen, gibt es ganz andere Orte auf dem Kontinent, wo es fast umgekehrt ist. Dort hat man zu gewissen Zeiten die Intervention der Amerikaner geradezu ersehnt. Aber kurioserweise haben sich dort die Amerikaner dann weitgehend zurückgehalten. Ich spreche von Liberia im Jahr 2003. Auch das war eine eher ungemütliche Reise. Zuerst bestieg ich ein Schiff mit einer Hilfslieferung, das von Freetown in Sierra Leone nach Monrovia tuckern sollte. Die Mannschaft war ein recht wild zusammengewürfelter Haufen von Afrikanern. Der Kapitän war immer sehr entspannt, was an dem Kraut lag, das er ständig rauchte. Der Steuermann riss ständig Witze, über die außer ihm niemand lachte. Und der Maschinist versicherte mir, dass sein Schiff, die Madame Monique, so gut in Schuss sei, dass er mit ihr auch bis nach China fahren würde. Eine Fahrt später, ich war glücklicherweise nicht mehr an Bord, ist die Madame Monique gesunken. Alle, auch der Maschinist, haben überlebt. Bei der Ankunft in Monrovia war es dann so, dass die Rebellen der sogenannten Lourdes-Gruppe auf die Hauptstadt zumarschierten, um den Präsidenten Warlord Charles Taylor zu stürzen. Überall rasten die Milizionäre Taylors herum in ihren Pickups. Die Autos hatten schöne Sprüche draufgeklebt wie 1 Million Ways to Death. Man konnte mit diesen Leuten reden, am besten morgens. Dann waren sie noch nüchtern oder hatten noch keinen Crack geraucht. Und sie waren alle sicher, dass die Rebellen es niemals schaffen würden, nach Monrovia zu kommen. Sie würden das schon regeln. Einige Tage später aber waren die anderen dann da und Charles Taylor in der Klemme. Die Amerikaner waren auch da. Sie bunkerten sich ein in ihrer Botschaft. Und die einzige, die man damals herumfahren sah, war eine Frau mit wehendem blondierten Haar, der weibliche US-Militärattaché, die einen dann auch freundlicherweise eingeladen hat in die Botschaft, wenn es zu brenzlig werden sollte. Draußen vor der Küste patrouillierte die US-Marine mit 2 bis 3 Schiffen, was unter den Liberianern damals große Hoffnungen weckte, dass jetzt endlich die Marines landen werden in großer Zahl, all die Milizionäre entwaffnen, die mit Frauenperücken durch die Straßen hopsten und sich gegenseitig beschossen. Man kann ja, wenn man diese Szenen sieht, aus europäischer Sicht das sehr schnell als so eine Art blutigen Karneval missverstehen. Aber diese Frauenperücken sind in Liberia sehr beliebt, weil das mit einem besonderen Glauben zu tun hat. Wer die Maske des anderen Geschlechts überzieht, darf auf besondere Kräfte und Schutz hoffen. Ob es funktioniert, habe ich nicht ausprobiert. Aber ein alter zahnloser Fischer, mit dem ich damals sprach, hatte damals schon das richtige Gespür. Er sagte immer, Charlie Man not coming, Charlie Man not coming. Charlie Man, so nennen die Liberianer die Amerikaner. Charlie Man afraid, sagte er immer wieder, Charlie Man afraid. Also er glaubte, die Amerikaner haben zu viel Schiss, in Nairobi anzulanden, in Monrovia anzulanden. So. Amerika hat dann irgendwann mal 100 Marines geschickt, von denen viele Malaya bekamen, die die Botschaft sichern sollten. Später gab es dann auch nochmal 200, die zur Ausbildung geschickt wurden für die westafrikanischen Friedenstruppen, die dann ins Land kamen. Das ist irgendwie kurios. Also darüber hinaus gab es nichts, obwohl es sehr viele Anstrengungen gab seitens Liberia. Auch Charles Taylor wollte damals, dass die Amerikaner kommen. Alle wollten, dass die Amerikaner kommen, aber sie sind eben nicht gekommen. Das ist insofern kurios, als Liberia zu den Ländern zählt, die ja ganz besondere Beziehungen zu den USA haben. Denn der Staat Liberia ist ja eine Gründung ehemaliger entlassener Sklaven aus Nordamerika gewesen, die von den USA nach Afrika wieder zurückgesiedelt wurden. Amerikanische Firmen sind in Liberia auch seit langem dick im Geschäft. Aber Washington hat sich dennoch zu einer Intervention dort nie durchgerungen, um die Kämpfe zu beenden. Das war ja in diesen Tagen so, dass es dort Hunderte von Toten in der Stadt gab und dass die Liberianer, um die Amerikaner vielleicht doch noch überzeugen zu können, zu intervenieren, diese Leichen, was recht gruselig ist, zusammengetragen haben und einfach vor der Tür der amerikanischen Botschaft aufgetürmt haben. Es gab dann eben keine amerikanische Lösung, sondern es sollte eine afrikanische Lösung geben, die es dann ja auch gab für Charles Taylor. Die Vermittler waren damals die Nigerianer, die dem belagerten Präsidenten Asyl angeboten hatten und ihm zusagten, dass ihm in Nigeria nichts geschehen werde, wenn er sich künftig raushält in Liberia. Taylor hat sich dann, nach allem, was man weiß, doch nicht ganz rausgehalten. Jahre später beim Fluchtversuch ist er in Nigeria dann gefasst worden und sitzt, wie Sie wahrscheinlich wissen, heute in einer Zelle in Den Haag, wo ihm der Prozess gemacht wird. Alles in allem und im Rückblick betrachtet, war das vielleicht gar kein so schlechtes Krisenmanagement damals. Zumindest wurde so der Übergang zu einer neuen Phase möglich. Heute versucht Präsident Sirleaf Johnson, das kriegszerstörte Liberia mit massiver Hilfe aus dem Ausland wieder aufzubauen. Ausgang ungewiss. Warum Amerika nie eingegriffen hat, ist von amerikanischer Seite nie genauer erklärt worden. Aber es ist doch zu vermuten, dass Liberia ohne viel Öl und Gas vielleicht doch nicht wichtig genug war, um eine Militäraktion dieser Art durchzuführen. Und natürlich muss Washington auch bewusst gewesen sein, dass sie so schnell nicht wieder herauskommen würden aus diesem Land, dass Washington Millionen Aufbauhilfe zu zahlen hätte und es Jahre dauern würde, bis die amerikanischen Soldaten wieder abziehen könnten. Jetzt leisten die Amerikaner natürlich auch viel Hilfe, aber die Last ist eben auf viele Schultern verteilt, UN und Weltbank sind mit im Boot. Und vielleicht ist die Erklärung für die Zurückhaltung der Amerikaner ja auch ganz einfach. Liberia zählt nicht wirklich. Ich würde jetzt ganz gern, wenn Sie erlauben, wieder nach Osten springen, weg von Westafrika und auf zwei andere Konflikte schauen, die mit Hilfe der Weltgemeinschaft befriedet werden sollen. Das sind zum einen der Kongo und der Westsudan, also Darfur. Vielleicht fangen wir mit dem Sudan an, flächenmäßig das größte Land in Afrika und ein Land, das wohl, ich glaube, das kann man sagen, eine schwierige koloniale Grenzziehung erfahren hat. Und in dieser Grenzziehung liegen wahrscheinlich auch die Anfänge einiger dieser Konflikte, die wir heute noch sehen, begründet. Nach der Unabhängigkeit kämpfte ja der animistisch und christlich geprägte Süden lange gegen die islamische Militärregierung in Khartoum. Und als es dann nach vielen Jahren endlich ein Abkommen gab zwischen Nord und Süd, dann brach eine neue Rebellion aus im Westen des Sudan, in Darfur. Es führt wahrscheinlich zu weit, wenn wir jetzt hier die Gründe und Ursachen dafür ausleuchten wollten. Herr Schumann wäre wahrscheinlich auch der Bessere dafür. Ich wollte Ihnen einfach ein bisschen erzählen, welchen Eindruck man als Journalist vom dortigen Peacekeeping bekommen konnte, also in der Zeit, als die AU dort noch alleine tätig war. Zunächst gilt für Darfur in ganz besonderem Maße, was ich schon vorher über die anderen Kriegsgebiete erzählt hatte, der Zugang ist äußerst mühsam. Man kann es als Journalist vom Tschad aus versuchen, und dann mit den Rebellen mitfahren, was ich nie gemacht habe. Die einige Male, die ich in Darfur war, war ich immer von Khartoum aus unterwegs, also auch mit einem Visum, was die Sache kompliziert macht, wenn Sie mal auf die andere Seite, also zu den Rebellen, rübergehen wollen. Reisen nach Darfur habe ich immer als relativ gespenstisch empfunden, weil das Land eben so riesig und unüberschaubar ist. Das Gebiet ist so groß wie Frankreich. Wo immer sie dann sind, sie wissen nie, was sich 5 Kilometer weiter gerade ereignet. Dann ist so eine Mission wie die der AU natürlich viel größer angelegt und sie haben überall ihre Posten. Aber im Grunde ist das, glaube ich, auch einer der Faktoren, der jedes Peacekeeping dort erheblich erschwert, wenn sie nicht über die logistischen Voraussetzungen verfügen, dieses Gebiet wirklich zu überwachen. Dann haben sie, glaube ich, keine Chance, dort wirklich ein kontrollierender Faktor zu werden. Ja, wenn man Khartoum anguckt, wenn man Darfur anguckt, im Süden haben sie Grasland, trockene Savanne, dann im Zentrum ein großes Bergmassiv, die Jebel Marra, und nach Norden geht das so langsam über in die Halbwüste bis hinein in die Sahara. Ich habe bei diesen Reisen in Darfur einige dieser sogenannten Janjaweed getroffen, das sind diese Reitermilizen. Das jetzt heißt das etwa Teufel auf dem Pferde. Diese Reitermilizen kämpfen auf der Seite von Khartoum, meistens, manchmal kämpfen sie auch für andere. Ich habe Rebellenführer treffen können in der Wüste, Vertriebene in den Lagern und natürlich auch einige AU-Kommandeure, die damals für die Sicherheit sorgen sollten. Die AU ist, das ist mein Eindruck, obgleich guten Willens, all die Zeit nicht in der Lage gewesen, ihre Mission zu erfüllen, ich muss das leider sagen. Sie waren einfach zu wenige, zu schlecht gerüstet und sie kamen einfach oft zu spät, wenn es Übergriffe auf Zivilisten gab. Das Massaker in Abidjan ist so ein Beispiel dafür. Und wenn man dann vor Ort mit den Menschen in den Lagern spricht, dann wird doch sehr schnell klar, was diese Flüchtlinge in all den Jahren wirklich durchgemacht haben. Es gibt für sie einfach keinen Schutz. Frauen, die nach Feuerholz suchen, werden vergewaltigt. Trucker, die Lebensmittel transportieren, werden überfallen und erschossen. Von einer politischen Lösung ist Darfur vielleicht weiter entfernt denn je, 5 Jahre nach Beginn des Krieges. Und die Vereinten Nationen, die jetzt gerade eine stärkere und bessere Truppe aufbauen sollen, kommt schon bei der Stationierung nur mühsam voran. Die große Schuld trägt sicher das Regime in Khartoum, dem es immer wieder gelingt, neue Hürden und Blockaden aufzubauen, zu verzögern, zu taktieren. Das liegt vielleicht einerseits an dem mächtigen Paten, den der Sudan hinter sich weiß, China, das gute Geschäfte macht mit dem Staat am Nil. Waffenöl und das in der Lage ist, im Sicherheitsrat durch sein Veto eben harte Maßnahmen zu blockieren. Andererseits scheint es aber auch so, das war zumindest mein Eindruck, wenn ich in Khartoum war und man auch so mit Diplomaten und UN-Leuten sprach, dass der Westen eigentlich nie in der Lage war, eine schlüssige, geschweige denn geschlossene Strategie für Sudan zu entwickeln. Jeder kochte immer sein eigenes Süppchen, mal machten die Franzosen was hier, dann die Briten da, dann sagten die Briten, machen wir lieber weniger, dann haben die Deutschen was angefangen. So ging das immer hin und her. Und ich glaube, es geht auch einfach so weiter. Das ist leider mein eher pessimistisches, mein pessimistischer Eindruck. Es tut sich einfach nichts. Und auf wahren Schutz werden die Vertriebenen in Darfur wahrscheinlich noch sehr lange warten müssen. Wenn man kurz auf die Rebellen zu sprechen kommt, dann muss man sicher auch sagen, dass sie einen Teil der Verantwortung für die ausufernde und anhaltende Gewalt tragen. Sie haben sich im Laufe des Krieges ja immer weiter aufgesplittert. Es ist immer schwieriger, diese vielen kleinen Gruppen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, Dutzende, in Gespräche einzubinden und eine Strategie zu finden, die alle irgendwo mit ins Boot holt. Überhaupt ist in vielen afrikanischen Kriegsgebieten zu beobachten, dass sich Rebellengruppen stark aufsplittern und verselbstständigen. Wer einen Blick auf die Karte wirft hier oben und so in das zentralöstliche Afrika nach Norden gerichtet schaut, den kann es dann irgendwann schon auch, der kann es auch mit der Angst zu tun bekommen. Denn es sind ja inzwischen sehr große, fast zusammenhängende Gebiete, die von Rebellionen überzogen sind. Also wenn man das, ich nehme mal diesen etwas martialischen Stock. Wenn man sich das anguckt, dann haben sie ja im Grunde, Darfur ist hier, Herr Schumann, stimmt das?
Ja.
Von Darfur ausgehend über den Tschad, so ein Krisenbogen, also Rebellion hier, die in den Tschad hineinreicht, mit Rebellengruppen über die Zentralafrikanische Republik sich hier runterzieht. Die Karte ist leider ein bisschen verzerrt. Und dann kommen sie hier in dieses Grenzgebiet Kongo, Sudan, Uganda, wo sie wiederum Rebellen haben, die Lord Resistance Army, und dann all die Milizen, die sich noch tummeln im Osten des Kongo. Das geht runter bis zum Kivu, hier am Kivu-See. Und das ist natürlich ein riesiges Gebiet,
das sich der Kontrolle weitgehend entzieht und in dem Dinge geschehen, die die Weltgemeinschaft zwar beobachten, aber wahrscheinlich mitnichten kontrollieren kann. Das Problem dabei ist, wenn sich diese Rebellengruppen so zersplittern, dass sie wirklich Mühe haben, überhaupt die richtigen Ansprechpartner zu finden, sie praktisch einzubinden. Und das macht das Krisenmanagement in dieser Region eben äußerst unübersichtlich, kompliziert und mühsam. Man kann zum Beispiel auch auf Joseph Kony zu sprechen kommen, den Chef der Lord Resistance Army, der lange im Norden von Uganda gewütet hat, dort gegen die ugandische Armee kämpfte und mit Sicherheit für sehr große Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich zeigt. Dort sind ja Kinder entführt worden, Mädchen zu Sexsklaven gemacht worden. Dort werden Menschen schlimm verstümmelt. Und dieser Kony ist eigentlich ein Paradebeispiel, wenn man das historisch ein bisschen betrachtet, für die Art und Weise, wie sich Konflikte über die Jahre entpolitisieren können. Also wenn Sie die Rebellion in Norduganda nachzeichnen und die Anfänge betrachten, also nachdem Museveni die Macht übernahm in Kampala, dann ist diese Rebellion sicher auch befeuert worden durch die einfach Marginalisierung und Nichtbeachtung der nördlichen Gebiete. Also der Konflikt wurzelt damit schon im weitesten Sinne in einem politischen Defizit. Wenn Sie das aber heute betrachten, dann ist Kony und seine Truppe eigentlich nur brutales Banditentum. Und dieses Banditentum können sich andere Mächte auch geschickt zunutze machen. Kony, der von sich selber glaubt, dass sein Aufstand einem spirituellen Auftrag folgt, dass er auserwählt ist für diesen Kampf und dass er niemals gefangen wird, sondern irgendwann einfach verschwinden wird. Dieser Kony wird immer noch vom Regime in Khartoum und unterstützt, darauf gibt es viele Hinweise, damit er eben im Süden weiterhin für Unruhe sorgt. Ein Friedensvertrag, den Kony jüngst unterschreiben sollte, hat er wieder verworfen. Die LRA ist zwar schon einige Zeit aus Uganda vertrieben. Jetzt gibt es wieder so Ansätze, dass sie vielleicht zurückkommen könnte. Man weiß noch nicht, wie sich das entwickelt. Wenn es gelingt, Kony aus Uganda herauszuhalten, dann ist das sicher für die Menschen dort, die sehr gelitten haben, eine neue Phase, in der sie wieder etwas Zuversicht und Vertrauen schöpfen können und vielleicht auch wieder ein normales Leben führen. Aber man beobachtet eben, dass diese Kony-Leute neue Stützpunkte suchen in der Zentralafrikanischen Republik. Angeblich sind die Milizionäre dort beschäftigt, zwei Diamantenminen zu schützen. Kony selbst ist lang im Garamba National Park an der Grenze zum Kongo gewesen. Man weiß jetzt im Moment nicht genau, wo er sich befindet. Aber Fakt ist eben, dass er über vermutlich Mittelsmänner in der Zentralafrikanischen Republik immer noch vom Khartoum gestützt wird. Und solange Kony, der eigentlich vor den Strafgerichtshof in Den Haag soll, aber nicht tut, weil ihn niemand fängt, solange Kony noch aktiv ist, ist diese ganze Region wahrscheinlich weiterhin auf Jahre sehr instabil. Und diese Befriedung, die das Dreiländereck Südsudan, Zentralafrikanische Republik und Kongo dringend bräuchte, steht eben auch noch in weiter Ferne. Im Osten des Kongos haben sie auch eine Vielzahl von Milizen, von denen längst nicht alle entwaffnet wurden im Zuge des Friedensprozesses und auch nicht in die Armee integriert wurden. Mai Mai, Tutsi-Rebellen, FDLR, das sind die Hutu-Rebellen, die aus Ruanda geflohen sind nach dem Genozid und die den Kongo als Rückzugsgebiet nutzen. Nach Jahren des Krieges ist dort zwar auch mit Hilfe der Weltgemeinschaft eine gewisse Stabilisierung erreicht worden. Sie wissen ja, es gab Wahlen, eine riesige Aktion von den UN finanziert, sehr teuer, sehr aufwendig. Kabila ist gewählt worden, alles ist relativ glimpflich abgegangen im Rückblick betrachtet. Aber wenn Sie eben in den Ostkongo gehen heute, dann sehen Sie, dass der Krieg dort, ja, die schweren Kämpfe haben natürlich aufgehört, aber dass sich die Situation für die Menschen dort, für die Zivilisten, für die Bauern im Grunde nicht wesentlich verbessert hat. Die MONUC, diese Friedenstruppe der UN, patrouilliert weiterhin im Land. Aber wenn Sie mit Leuten sprechen, die dort leben, dann merken Sie, dass sie immer noch völlig schutzlos sind. Und die Frage ist zudem, was eigentlich passiert, wenn die MONUC abzieht. Das heißt, wie nachhaltig ist dieser Prozess, den man dort angeschoben hat? Was passiert, wenn die UN-Truppe wieder abzieht? Die Reform des kongolesischen Sicherheitssektors kommt nur sehr schleppend voran. Die Korruption ist ein riesiges Problem. Es gibt sehr viel Geld, das oben hineinfließt, aber bei den Soldaten unten kommt nichts an. Und das führt eben dazu, dass die kongolesische Armee sich irgendwie selbst ernähren muss. Und das hat eben für die Bevölkerung dort schlimme Konsequenzen. Das heißt, das ist meistens ein relativ unangenehmer Plünderungsprozess, der da in Gang kommt, wenn sich größere Mengen von kongolesischen Soldaten in einem bestimmten Gebiet aufhalten. Also trotz der Wahlen ist der Ostkongo noch immer ein weitgehend gesetzloses Land, in dem die Zivilisten sich weiter vor den Milizen fürchten müssen. Wenn Sie einmal in das Panzi-Hospital in Bukavu gehen, wo Opfer sexueller Gewalt behandelt werden und Schutz suchen, dann bekommen Sie ein wenig einen Eindruck davon, wie massiv diese Gewalt ist. Ich will Ihnen die Details jetzt lieber ersparen. Aber in dieses Krankenhaus, und das ist nur eines von vielen, kommen jeden Tag etwa 30, 35 Frauen, die Hilfe suchen. Die dunkle Ziffer ist wahrscheinlich viel höher. Also die meisten dieser Menschen trauen sich gar nicht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie kommen vielleicht gar nicht in die Stadt, weil es zu gefährlich ist, für sie zu reisen. Und all diese Menschen sind der Gewalt von Milizen ausgeliefert, die immer noch morden, brandschatzen und vergewaltigen. Und deshalb denke ich, dass der Friede im Ostkongo, den wir auf dem Papier haben, noch sehr lange braucht, um wirklich anzukommen. Also trotz all dieser Anstrengungen, dieser gewaltigen Summen, die die UN in diese Mission gepumpt hat, ist der Ostkongo immer noch in der Schwebe. Die Frage der Tutsi-Rebellen, die sich nicht wirklich integrieren lassen wollen in die kongolesische Armee, ist ungelöst. Als die kongolesische Armee im letzten Jahr ihre Offensive gegen diese Tutsi-Rebellen von General Laurent Kunda startete, da konnte man außerhalb von Goma Frauen treffen, die in wenigen Wochen, Monaten 3, 4, 5 Mal flüchten mussten. Auf der Straße nach Sake kamen einem völlig erschöpfte Flüchtlinge in Massen entgegen. In der anderen Richtung marschierten Einheiten der kongolesischen Armee zur Front. Was heißt marschieren? Die kongolesische Armee ist eigentlich gar keine Armee, sondern ein reichlich undiszipliniertes Knäuel. Die einen fahren mit dem Fahrrad zur Front, die anderen durchstöbern die Häuser nach Essen oder kochen sich am Straßenrand ihr Süppchen. Das läuft alles, jeder macht, was er will, keine Disziplin, es ist keine funktionierende Kommandostruktur erkennbar, ein wildes Durcheinander, das den in Ruanda ausgebildeten Rebellen von Laurent Kunda eigentlich wenig entgegenzusetzen hat. Und es ist sicher so, dass ohne die Unterstützung der MONUC-Truppe damals es dem kongolesischen Staat und Präsident Joseph Kabila vermutlich nicht gelungen wäre, dieses Pakt mit den Rebellen aufrecht zu erhalten. Und da kommen wir eben wieder zu dem Problem, was ist, wenn die MONUC abzieht, was passiert, wenn all diese politischen und militärischen Probleme nicht gelöst sind. Während die Probleme im Kongo in hohem Maße vielleicht in der Nicht-Existenz staatlicher Strukturen und staatlicher Gewalt wurzeln, so kann man weiter im Süden, in Simbabwe, vielleicht das Umgekehrte beobachten. Dort hat der Sicherheitsapparat von Robert Mugabe das Land fest im Griff. Er missbraucht ihn, um seine Macht und seine Wiederwahl in wenigen Tagen zu sichern. Westliche Journalisten dürfen seit 2001 nicht mehr ins Land einreisen. Wenn man dennoch hinfahren will, was ich immer wieder getan habe und jetzt auch wieder tun werde, ist das eine relativ komplizierte Operation. Sie reisen dann als Tourist und müssen ihre Arbeit mehr oder weniger im Verborgenen verrichten. Wie das geht, kann ich Ihnen leider hier nicht im Detail erzählen, weil das einfach die Helfer und Quellen gefährden würde, auf die wir angewiesen sind. Und das ist nicht ganz trivial. Also die sind wirklich in ihrem Leben gefährdet, wenn solche Dinge bekannt werden. Ich war jetzt in den letzten Wochen zweimal in Simbabwe und das Bild, das sich bei diesen Reisen abgezeichnet hat, ist doch in höchstem Maße alarmierend, vielleicht mehr, als man das hier in der Wahrnehmung auch erkennt. Der Grad der systematischen Unterdrückung scheint gewaltig. Allerdings ist es auch hier schwer, ein wirklich umfassendes Bild zu gewinnen, weil sie es als Weißer eben schlicht nicht mehr schaffen, unbemerkt aufs offene Land hinauszufahren. Also ihre Recherchen beschränken sich dann auf die Städte und das Umland der Städte. Aber auch dort finden sie eben sehr viele Leute, die geflüchtet sind vom Land. Und wenn sie viel Geduld haben und ein wenig Glück, dann haben sie die Möglichkeit, eben auch einzelne Fälle von Folter an Oppositionellen genau zu dokumentieren, abzusichern über andere Quellen. Da gibt es Männer, die tagelang mit Elektroschocks gequält wurden, Leute, die verprügelt werden. Also es ist wirklich massivste Gewalt. Vielleicht, wenn ich mir noch eine persönliche Bemerkung erlauben darf, das ist auch manchmal gar nicht so leicht, all diese Dinge zu verdauen als Korrespondent. Sie müssen sich in ihrer Arbeit irgendwie eine Strategie zurechtlegen, wie sie das alles irgendwie verdauen, ja, was sie da hautnah miterleben. Musik, Yoga oder Meditation ist dafür nicht schlecht. Also das ist zumindest das, was ich da immer genutzt habe, um irgendwie ja, weitermachen zu können. Wenn man am Ende vielleicht ein kleines Fazit ziehen wollte aus all dem, was ich jetzt hier ausgebreitet habe, so denke ich, dass die Weltgemeinschaft mit ihren Interventionen in Afrika die selbst gesteckten, formulierten Ziele entweder deutlich verfehlt oder aber, was vielleicht noch schlimmer ist, gar keine konkreten Ziele und Marschrouten festlegt, wofür Somalia vielleicht ein gutes Beispiel ist. Sicherlich ist nicht alles schlecht gelaufen in den Peacekeeping-Operationen. Sie treffen als Journalist dort unglaublich motivierte, kluge und fähige, kreative Menschen. Aber letztlich ist es halt doch die Politik, die den Rahmen setzt. Und wenn Sie den Sicherheitsrat als Ganzes betrachten und seine Leistung in Afrika, dann ist die, glaube ich, doch sehr gemischt. Also Afrika ist ein Feld, das die Grunde, die große Ohnmacht der Weltgemeinschaft immer noch offenbart. Und dieses Problem wird, wenn mich die Zeichen nicht trügen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher wachsen, denn schwinden. Das ist zumindest den Eindruck, den ich habe. Ich möchte aber, bevor wir enden, und ich glaube, dann können wir vielleicht auch zur Diskussion kommen, einfach nochmal sagen, dass das, über was wir hier sprechen, und das ist mir eigentlich sehr wichtig, eigentlich nur das halbe Afrika ist. Natürlich reden wir hier über Krisen und Kriege und das ist auch wichtig, aber wenn Sie in Afrika leben, dann erleben Sie auch eine ganz andere Welt, die mit all dem nichts zu tun hat, die sehr beeindruckend ist. Tolle Lebensleistungen einzelner Leute, ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. All das können wir heute nicht besprechen, aber ich wollte Ihnen das einfach noch mitgeben, damit das nicht ganz so finster wird. Vielen Dank.